Ihr wisst sicher, was dieses Bild darstellt, oder? Wer war da schon dabei? Ich glaube, das ist in Wien, ein Marathonlauf. Wer hat schon an einem Marathonlauf teilgenommen von euch? Ah, doch einige. Bravo. Wie war das? Jo? Habt ihr da viel trainieren müssen? Und gab es da Zeiten, wo ihr ans Aufhören gedacht habt unterwegs? Er schon, er nicht. Okay, also ich war noch nie dabei. Ich tue mir das nicht an. Aber was wollen die Leute erreichen, die diese wahnsinnige Anstrengung auf sich nehmen? Was wolltest du erreichen?
Einfach ausprobieren.
Genau. Ja, und wahrscheinlich schon das Ziel, oder? Ja, eben. Ich denke, jeder will irgendwie das Ziel erreichen. Mein Bruder hat auch schon einige Marathons mitgemacht und er hat gesagt, das ist ihm schon wichtig, dann die Medaille am Schluss zu bekommen. Ich denke, keiner von Ihnen will da einen Weltrekord jetzt aufstellen, aber eben, man möchte einfach doch Bestätigung bekommen, ich habe es geschafft, oder? Und eben bei euch läuft ja jetzt zurzeit diese Predigtserie mit dem Titel Durchhalten auf dem Weg in die Helligkeit. Und dieser Weg ist ja kein 100-Meter-Sprint, sondern eher ein Marathon, oder? Habe ich gedacht. Und in der heutigen Predigt geht es jetzt um den Siegespreis, der am Schluss wartet. Und wie wir ihn gewinnen können. Und ich lese euch jetzt den Text dazu aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, ab Vers 6. 2. Timotheus 4, ab Vers 6. Denn, schreibt Paulus, ich werde schon geopfert und die Zeit meines Hinscheidens ist gekommen. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten, hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter an jenem Tag geben wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Also es geht hier in diesem Text um den herrlichen Siegespreis und wie wir ihn gewinnen können. Paulus nennt hier drei Bedingungen, die wir erfüllen müssen, um ans Ziel zu kommen, um den Preis zu ringen. Und ich habe gedacht, von allen Predigen jetzt, die über dieses Thema hier heute oder im Laufe dieser Serie reden, bin ich vielleicht der geeignetste für diesen Text hier. Denn nach Psalm 90 habe ich schon das biblische Alter erreicht, 70 oder 80. Und ja, Paulus sagt da, ich werde schon geopfert und die Zeit meines Hinscheidens ist gekommen. Es kann schnell gehen, man weiß es nicht. Mein Bruder ist mit 73 Jahren gestorben. Er war eigentlich bis dahin topfit und dann ist er krebskrank geworden und ganz schnell gestorben. Der Herr hat ihn zu sich geholt. Sind wir bereit? Bist du bereit? Der Bruder hier hat mir gerade erzählt, sein Vater ist auch sehr jung gestorben. Ja, okay, also es geht einfach hier um ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ich bin bereit abzutreten, ich freue mich auf den Siegespreis, der für alle bereit liegt, die Jesus lieb haben. Und jetzt wollen wir uns dann diese drei Bedingungen anschauen, die Paulus hier aufzählt, um das Ziel zu erreichen. Aber bevor wir das tun, noch kurz einige Worte zu Paulus selber. Der 2. Timotheusbrief, das war sein letztes Schreiben. Und wisst ihr, wo er diesen Brief geschrieben hat? Laut? Im Gefängnis, also nicht am Strand, am Mittelmeer, sondern im Gefängnis, genau. Das war nicht so gemütlich. Und er war um des Glaubens willen sicher eingesperrt worden. Und er rechnete eben offensichtlich mit seinem baldigen Tod. Er sagt hier, ich werde schon geopfert. Und die Zeit meines Hinscheidens ist gekommen. Und es ist erstaunlich, welche Gedanken diese lebensbedrohliche Situation bei ihm ausgelöst hat. Wenn ich dich jetzt fragen würde, welche Gedanken kommen hoch, wenn du daran denkst, dass du vielleicht bald sterben musst? Angst? Schlechtes Gewissen, weil manches nicht so läuft, wie es sollte? Oder Freude? Oder was? Eben, ich weiß es nicht. Was denkst du, wenn du an den Tod denkst? Reden wir überhaupt über den Tod? Manche, auch Christen, reden nicht gern darüber. Wir sollten da offen sein. Ich und meine Frau reden da ganz oft darüber auch. Das ist ein ganz natürliches Thema. Was wird dann sein? Und was Paulus hier angesichts seines Todes nicht aufzählt, das war für mich sehr interessant bei der Vorbereitung. Es hat mich ermutigt. Er schreibt nichts von all seinen Erfolgen, die er erlebt hat als Missionar, von seinen unwahrscheinlichen Leistungen, von den vielen Anfechtungen, von den Verfolgungen, die er durchgemacht hat. Nein, er sieht sein nahes Ende als ein Opfer. Das hat mich irgendwie bewegt, als ein Trankopfer, besser noch übersetzt. Die Trankopfer, die die Juden ja spendeten, waren nur eine Zugabe zu den Brand- und Schlachtopfern. Und die Brandopfer, die wurden ganz verbrannt. Und alle Brandopfer sind ja ein Bild für das hingegebene Leben von Jesus. Und wenn jetzt Paulus sagt, er sieht sich als ein Trankopfer, dann verstehe ich das so, er sieht sein Sterben nur als eine kleine Zugabe zum wunderbaren Opfer Jesu. Damit will ich nicht sagen, dass er meint, er konnte zur Erlösung auch noch etwas beitragen, aber er sieht einfach sein Leben als eine Gabe an Gott. Er gibt sein Leben zurück an Gott, von dem er es bekommen hat. Also er gerät nicht in Panik angesichts seines Todes. Er zweifelt nicht an der Güte Gottes. Könnte er ja. Jetzt bin ich Missionar, jetzt sitze ich im Gefängnis. Gott, warum lässt du das zu? Hast du nichts Besseres für mich, als im Gefängnis zu sitzen? Nein, so sieht er das nicht. Er gibt sein Leben zurück an Gott. Und dann kommen eben diese drei wichtigen Bedingungen, um das Ziel zu erreichen, wenn wir den himmlischen Preis erreichen wollen. Und die wollen wir jetzt dann gut anschauen. Das Erste, was er sagt, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Da muss ich auch noch eine Vorbemerkung anbringen. Er schreibt hier immer von sich. Das hat mich auch erstaunt. Er sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben bewahrt. Schon interessant, gell? Er sagt nicht, Gott hat mir geholfen, den guten Kampf zu kämpfen. Warum schreibt er das so? Ich habe, dreimal. Ich denke, wenn man Paulus kennt, seine Briefe, dann muss er ganz genau, dass alles, was wir sind und haben und tun, nur mit Gottes Hilfe möglich ist. Aber Gott nimmt uns eben auch ernst und arbeitet ja nicht gegen unseren Willen, sondern er erwartet unsere ganze Hingabe. Und ich denke, das betont Paulus hier mit diesem dreimal, ich habe. Ihr seid ja auch freiwillig zum Marathon gegangen und niemand hat euch gezwungen, nehme ich. Ja, und so ist das bei Gott auch. Er zwingt uns nicht, an diesem Marathon teilzunehmen. Es ist ganz freiwillig. Aber jetzt zurück zum Kampf. Also, und dieses Wort Kampf, das macht uns eine Tatsache bewusst, die wir vielleicht nicht so gerne hören. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Aber es ist eben so, wir befinden uns im Krieg. Wir befinden uns als Christen mitten im Krieg. Seit dem Sündenfall ist Satan immer noch der Fürst, der Gott dieser Welt. Er regiert noch über die große Mehrheit der Menschen. Er weiß natürlich auch, dass er seit Karfreitag und Ostern verloren hat. Aber er hat keinen Waffenstillstand geschlossen mit Gott, sondern er kämpft bis zuletzt um sein Territorium. Und als Gläubige sind wir seine bestgehassten Feinde, das ist ganz klar. Er hat nur ein Ziel, uns vom Glauben an Jesus wegzubringen. Oder wenn ihm das nicht gelingt, uns wenigstens kalt zu stellen. dass wir einfach ganz schön still unser Christsein leben und niemand etwas davon erfährt. Ja, und darum, weil das so ist, stehen wir eben mitten im Kampf. Und es sollte uns nicht verwundern, wenn wir das zu spüren bekommen. Wenn eben nicht immer alles rund läuft in unserem Leben, sondern dass es da vielfältige Probleme und Schwierigkeiten gibt. Wobei wir aber auch natürlich jederzeit mit Gottes Hilfe rechnen dürfen. Ja, und wie haben wir das erlebt? Ich werde heute ein bisschen persönlich. Ich und meine Frau, wie schon gesagt, übrigens lässt sie euch grüßen, ich habe das noch vergessen zu sagen. Sie ist in Feldkirch, sie hilft dort bei der Lego-Stadt mit. Wir haben dieses Wochenende Lego-Stadt. Und da hat sie eben jetzt sich gemeldet zum Helfen und ist deswegen nicht da. Sie mag euch schon. Also wir waren über 30 Jahre im missionarischen Dienst und das ist einerseits sicher, ich sage das schon ehrlich, der schönste Beruf, könnte man vieles dazu sagen, aber andererseits auch wohl einer der schwierigsten, weil wir es direkt mit dem mächtigen Feind zu tun haben. Wir greifen ihn direkt an als Missionare. Und so gab es eben da auch manche heiße Kämpfe. Wir waren zum Beispiel mit lieben Geschwistern viele Jahre unterwegs, das waren in Blue Dance, hat vieles miteinander erlebt und durchgekämpft und plötzlich haben die eine Lehre aufgeschnappt, die sie dann gedacht haben, das ist die wahre Lehre und wir lehren das nicht richtig und trotz vieler, vieler Gespräche gab es eine Trennung. Das tut weh. Das tut weh. Oder wir setzen uns 6 Jahre für eine Neugründung einer Gemeinde ein und 2 Jahre nachdem wir weggegangen sind, ist sie unter unserem Nachfolger wieder geschlossen worden, diese Gemeinde. So menschlich gesehen, alle Mühe war umsonst. Ich könnte manche solche Beispiele weiter anführen und das alles ist Kampf. Das ist geistlicher Kampf, wenn wir es ernst nehmen. Wenn wir ja darum ringen, dass das Reich Gottes gebaut wird, ist uns das nicht egal, oder? Wenn solche Dinge geschehen. Das geht an die Substanz. Das raubt viel Kraft, das raubt viel Freude. Wir haben anfangs dieses Jahres erlebt, dass eine gut bekannte massive geistliche Attacken erlebt hat. Wirklich sehr, sehr massiv. Das hat sich so geäußert, dass sie wirkliche Wahnvorstellungen hatte, eine Art Verfolgungswahn. Das war nicht lustig, aber Gott hat geholfen. Durch Gebet ist sie da wieder freigekommen. Und ich möchte noch ein anderes Kampffeld jetzt von mir erwähnen, das etwas harmloser ist, aber auch einfach, man muss da eben seinen Kampf kämpfen. Von meiner alten Natur her bin ich eher ein Pessimist. Ich habe das von meiner Mutter geerbt. Ich sehe meistens das halb leere Glas. Wenn ich über mich, über die Gemeinde, das Reich Gottes so allgemein nachdenke, dann sehe ich ganz schnell die Mängel, die Defizite. Es gibt da so vieles, was eben noch nicht dem Ideal entspricht. Es gibt noch so wenige Gläubige, auch im Vorarlberg, oder? Und manche sind nur halbherzig dabei. Wir waren gerade im Urlaub, das war schön in Slowenien, aber es hätte doch einiges noch besser sein können. Das ist die Denkweise der alten Natur. Die ist nie zufrieden, die will immer mehr. Und der Herr lehrt uns, das soll nicht so sein. Wir sollen dankbar sein für alles. Auch für die Dinge, die menschlich gesehen eben negativ sind, weil Gott die auch brauchen kann, um uns weiterzubringen. Und das ist für mich in meinem Leben ein Ringen, immer wieder neu eben das Gute zu sehen. Zuerst das Gute zu sehen, das, was Gott eben gewirkt hat, wo er dran ist. Warum ist das so? Weil die alte Natur, die bekehrt sich eben nicht. Oder ist das bei euch anders? Dann sagt mir, wie ihr das gemacht habt. Paulus schreibt im Galaterbrief ganz klar, das Fleisch kämpft gegen den Geist. Diese zwei sind gegeneinander gerichtet. Es gibt diesen geistlichen Kampf, das ist ganz normal. Wenn du das durchmachst, ist das nicht etwas, weil du geistlich vielleicht nicht gut stehst. Das ist ganz, ganz, ganz normal. Und darum geht es eben darum, dass wir dem Geist Gottes immer wieder neuen Raum geben in unserem Leben. Und ganz konkret sieht das für mich dann so aus: Ich will in erster Linie nicht die vielen verlorenen Vorarlberger sehen, sondern was Gott eben schon getan hat, auch in Vorarlberg zum Beispiel. Dass es inzwischen mehr als 15 Gemeinden gibt. Wisst ihr das? Es gibt in Vorarlberg mehr als 15 Gemeinden. Nicht alle evangelikale, es gibt halt auch andere. Gott hat verschiedene Schafe in seinem Stall. Aber das ist schön. Als wir angefangen haben, damals vor fast 40 Jahren, waren es 4, 5 Gemeinden. Und wenn wir damals in den 80er Jahren Gemeindetag hatten, Vorarlberger Gemeindetag, da waren wir vielleicht 50 Leute. Und heuer waren es 400, 500. Ich weiß nicht genau, wie viele. Weißt du das, Stefan? So was, gell? Und da waren noch lange nicht alle dabei. Ist doch schön, oder? Gott ist doch am Wirken. Finde ich super. Und was mich sehr bewegt und sehr freut, die meisten Gemeinden da in Vorarlberg und auch in Österreich werden von Österreichern geleitet. Auch hier im Vorarlberg gibt's, die meisten sind jetzt Österreicher, die die Gemeinden führen. Ich finde es super, dass der Stefan hier von euch angestellt worden ist. Genau so soll es sein. Damals eben, vor 40 Jahren, waren die meisten Leiter Ausländer. Der Hans Brucker war, glaube ich, der einzige Vorarlberger, der eben eine Gemeinde geleitet hat damals. Also das heißt, ich als Missionar bin überflüssig geworden. Ich kann abtreten und das ist genau das, was sich ein Missionar ja wünscht, dass er überflüssig wird. Und das ist in Österreich wirklich gut auf dem Weg und dafür können wir Gott danken. Ja, und ich will eben auch danken für unsere Gemeinde. Dankst du für deine Gemeinde? Ganz wichtig für alle Geschwister, die eben da sind, die dem Herrn treu nachfolgen. Jeder, der zum Glauben gekommen ist, ist ja ein Wunder Gottes. Wenn ein Mensch sich bekehrt, wiedergeboren wird, das ist ein Wunder Gottes. Immer noch, gell? Das vergessen wir dann oft. Wir sehen eben vielleicht nur die Probleme. Warum ist der noch nicht weiter? Ja, und eben an diesem Punkt, das Positive zu sehen, das Gute zu sehen, da muss ich wachsam sein und einfach immer wieder neu dem Geist Gottes hier Raum geben. Wenn das negative Denken eben über Oberhand bekommt, dann freut sich der Teufel darüber. Der will ja das, dass wir dann nur das Negative sehen und dann irgendwie resignieren, aufgeben, es hat eh alles keinen Sinn. Das wollen wir nicht. Wir wollen Gott danken für all das Gute, das er wirkt. Darum lasst uns weiter kämpfen, den guten Kampf des Glaubens in den verschiedenen Gebieten. Bei euch sind das vielleicht andere Schwachpunkte, ich weiß es nicht. Wir kommen zur nächsten Bedingung, die wichtig ist, das haben wir jetzt gehabt. Ich habe den Lauf vollendet, schreibt Paulus als zweites. Ich denke, wir alle kennen wohl Leute, die einmal mit uns unterwegs waren, die mit uns gekämpft haben und heute sind sie nirgends mehr. Ich kenne solche Leute, das ist so traurig, oder? Sie haben das Handtuch geworfen, wie Paulus das auch erlebt hat. Er schreibt hier im Kapitel 4, Vers 10, denn Demas hat mich verlassen und diese Welt liebgewonnen. Der hat sich vertschüsst, Paulus, kann damit nichts mehr anfangen, hat die Welt liebgewonnen. Das war sicher traurig für Paulus hier im Gefängnis. Es gab auch in unserem Leben solche Momente, wo der Herr uns massiv auf die Probe gestellt hat. Einige von euch haben das ja noch mitbekommen, dass unsere jüngste Tochter mit 5 Jahren bei einem unverschuldeten Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist. Das war wie ein Blitz aus heiterem Himmel, der in unser Leben eingeschlagen hat. Und wenn man so etwas nicht aus Gottes Hand nehmen kann, dann kann das dazu führen, dass man bitter wird. Gott, was soll das? Wir sind gläubig. Warum lässt du das überhaupt zu? Man lässt vielleicht die Nachfolge hinter sich. Aber gerade in dieser Situation damals haben wir erfahren, wie Gott uns mitten in diesem Unglück einen Frieden geschenkt hat, der höher ist als alle Vernunft. Ein zweites schweres Ereignis, das mir ziemlich zu schaffen machte, war das Hochwasser 2002. Da sind wir eben nach Enns umgezogen. Am Freitag haben wir unser schönes Haus dort bezogen. Und dann hat es angefangen, unaufhörlich zu regnen, wirklich. Samstag, Sonntag, Montag und am Montag kam dann das nicht mehr schön blaue Wasser der Donau in unser Wohnzimmer und ist gestiegen bis 1,50 Meter im Wohnzimmer. Haben wir Hallenbad gehabt. Das waren ungemütliche Stunden, gell? Ja, da könnte ich vieles erzählen. Gott, wo bist du jetzt? Jetzt kommen wir hierher, wollen Gemeinde bauen und jetzt dieses. Warum? Und dann haben wir eben dort mit Gemeindearbeit angefangen. Da haben wir auch Entmutigungen erlebt. Wir erlebten zum Beispiel, wie ein Ehepaar ziemlich bald mal zum Glauben gekommen ist. Die haben gut mitgemacht, haben sich aus freier Initiative taufen lassen, haben gedacht, super, da wächst ein Mann heran, ein Ehepaar, das uns wirklich einmal unterstützt im Dienst. Und dann auch haben sie sich wieder vertschüsst, aus irgendwelchen Gründen. Ja, und in solchen Situationen kommen ja dann Gedanken ans Aufgeben auf. Gell? Warum tust du dir das an? Du könntest es in der Schweiz ja viel besser haben. Ich war Volksschullehrer, also schöner Lohn in der Schweiz, gell? Warum machst du das hier? Du bist auch, oder dann auch Anfechtungen, du bist der falsche Mann hier. Gott kann dich nicht brauchen, gib auf. Meine, Gott gab Gnade, dass es nie so weit gekommen ist. Er hat immer wieder neue Kraft gegeben, um weiterzufahren und darum, ja, lasst uns eben den Lauf vollenden. Geben wir nicht auf, wenn es Schwierigkeiten gibt. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Ich habe den Glauben bewahrt, schreibt Paulus hier. Und das ist wohl der entscheidende Punkt natürlich von allen. Wir können nur kämpfen und durchhalten und siegen in der Kraft, die aus dem Glauben an Jesus Christus kommt. In eigener Kraft schaffen wir das alles nicht, das geht gar nicht, da gibt jeder auf. Aber wir dürfen einfach in jeder Hinsicht bei allen Problemen und Schwierigkeiten mit Jesus rechnen, der durch seinen Geist in uns wohnt. Er bringt auch uns durch, er bringt auch dich durch. Und wenn wir fallen, richtet er uns wieder auf, er vergibt uns immer wieder neu. Aber er erwartet diesen Glauben von uns. Und er schafft diesen Glauben ja auch immer wieder neu, wenn wir einfach mit ihm verbunden bleiben. Ich habe das einmal ganz massiv auch erlebt. Das war eine Zeit, da war ich auch ganz unten, habe einfach nicht weiter gewusst, wie soll das alles weitergehen, da geht nichts weiter her, was soll denn das und so. Und da gibt es diese schöne Stelle im Jesaja von den Adlern, die auf den Hennhaaren fahren, auch mit Flügeln, wie Adler. Da habe ich gebetet, Herr, ich brauche einfach diese Kraft. Und durch dieses Gebet hat Gott mir wieder einfach diese Kraft gegeben, innerlich, äußerlich hat sich nichts geändert, aber innerlich hat er mir einfach wieder Kraft und Mut gegeben, weiterzufahren. Wir glauben ja nicht an den Glauben, wie die positiv denkenden Leute, gell? Ich weiß nicht, wie die das schaffen. Da gibt es ja so Slogans, glaub an dich, sei stark, da die Sparkasse hat so blöde Slogans. Ich hoffe, es ist keiner von der Sparkasse da. Sonst werde ich das schon verteidigen. Es ist wirklich. Wie heißt der Spruch? Ihr habt den sicher auch schon gesehen, oder? Ganz groß in Blutends hängt es. Ich weiß nicht genau, aber eben in die Richtung. Nein, wir glauben an den allmächtigen Gott, dem nichts unmöglich ist, der schwache Menschen, wie wir sind, eben ans Ziel bringen kann. Der ist stärker als unser altes Wesen, als die Sünde, als der Tod, als der Teufel. Und ich nenne das gerne verheißungsorientiert und nicht erfolgsorientiert zu leben. Wenn wir in unserem Leben auf das Sichtbare schauen, auf uns selber, auf die Umstände und Erfolge blicken, dann kann man ja eben oft mutlos werden, oder? Und es gibt eben, wie schon erwähnt, so vieles im eigenen Leben, in der Gemeinde, im Reich Gottes, das halt nicht dem biblischen Ideal entspricht. Wenn man so die Apostelgeschichte liest, mindestens die ersten Kapitel Apostelgeschichte, wie da die Gemeinde funktioniert hat, ja, fantastisch, oder? Und dann schaust du dich und, na, was ist denn da los? Und wenn wir nur das sehen, dann wird man eben mutlos, man resigniert. Und Christsein kann dann einfach noch zum, im besten Fall zur Pflichterfüllung werden, zur Routine. Man ist halt da, zwar ich schon 10 Jahre in der Gemeinde, also gehe ich halt noch weitere 10 Jahre, aber man erwartet nichts mehr vom Herrn, die Freude ist nicht da. Und das ist nicht gut so. Und da halfen mir eben in solchen Situationen immer die vielen Zusagen und Verheißungen, die der Herr uns in seinem Wort gibt, um weiterzufahren und nicht aufzugeben. Ich kann jetzt da nur einige wenige aufzählen, die mir geholfen haben. Eine ist die, Matthäus 16, Vers 18. Und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Also Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Das war für mich immer sehr ermutigend. Ich will meine Gemeinde bauen. Nicht der Stefan muss die Gemeinde Dornbirn bauen. Nicht du musst die Gemeinde Dornbirn bauen. Er ist der Chef. Er ist der Bauherr. Wir sind nur seine Mitarbeiter. Und er erwartet nur, dass wir einfach mit den Gaben und Möglichkeiten, die wir haben, uns einbringen. Dann ist er zufrieden. Mehr erwartet Gott nicht. Aber eben, er ist der Bauherr und er sagt, wie, wann, mit wem, unter welchen Umständen diese Gemeinde gebaut wird. Und das passt uns nicht immer. Wir haben andere Erwartungen oft und da müssen wir lernen, ihm zu vertrauen, okay, wie du es machst, ist richtig. Weiter, Nehemia 8, Vers 10, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Das ist auch ganz wichtig, nicht die Freude am Erfolg, sondern die Freude am Herrn soll unsere Stärke sein. Und der Herr ist immer derselbe. Er ändert sich ja nicht. Er ist immer der allmächtige Gott, der liebende Gott. Und deswegen haben wir immer eigentlich Grund zur Freude, oder? Und das ist wichtig, dass wir uns dessen bewusst werden und immer wieder neu uns eben die Zeit nehmen für den Herrn. Und wir sind ja im Glauben so reich, unwahrscheinlich reiche Leute. Jeder, der an Jesus glaubt, wir haben so einen Reichtum, ein so riesiges Erbe wartet auf uns. Oder die letzte noch, die ich erwähnen will, Johannes 14, Vers 13. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, auf dass der Vater verherrlicht werde im Sohn. Viele, viele Zusagen, dass Gott unsere Gebete erhören will, haben wir in der Bibel. Und da dürfen wir darauf vertrauen. Aber eben auch hier. Es steht nicht hier, und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich morgen erfüllen. Gell? Das kann halt lange gehen, bis Gott unsere Gebete erhört. Da hat mir dann Abraham auch oft geholfen. Gott hat ihm ja einen Sohn versprochen. Wie lange musste er warten? 25 Jahre. 25 Jahre. Bis Gott diese Verheißung wahrgemacht hat. Warum, weiß ich nicht. Das war sicher nicht einfach. Wir wissen ja, da gab es dazwischen noch eine Geschichte, die hat Gott nicht so gefallen, gell? Das war nicht so okay. Aber Gott ist gnädig, hat das auch vergeben, hat den Sohn trotzdem geschenkt. Aber erst nach langer Zeit. Und so sind eben auch wir. Wir beten für manche Dinge, dass sich Menschen bekehren, tut sich scheinbar nichts. Vielleicht geht das, leben wir das nicht einmal, bekehren die sich erst, wenn wir schon im Himmel sind. Okay, da könnte man noch so vieles sagen. Es ist wichtig, den Glauben zu bewahren, dem Herrn zu vertrauen in allen Dingen, allen Situationen, auch wenn sie eben nicht so leicht sind. Okay, also das sind diese drei Bedingungen, die wir erfüllen müssen, um den Siegespreis in Empfang zu nehmen. Und ich habe auch gedacht, das nehmen so Sportler alles auf sich, gell, um diesen Siegespreis zu bekommen, so eine Medaille. vielleicht ein Pokal, der dann irgendwann mal doch verstaubt und vielleicht im Müll landet. Bei uns ist das ganz, ganz anders. Auf uns wartet ein ewig wertvoller Siegespreis. Ich lese das noch einmal, Vers 8. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird. Das ist der entscheidende Grund, warum es sich eben lohnt, durchzuhalten. Dieser Siegespreis wird allen geschenkt, die das Ziel erreichen. Nicht nur die drei Ersten bekommen eine Medaille, gell? Das finde ich so schön im christlichen Glauben. Wir müssen keine Rekorde aufstellen jetzt, um einen Siegespreis zu bekommen. Du musst nicht dieselben Leistungen erbringen wie ein Billy Graham oder Georg Müller oder die großen Männer Gottes, die man so kennt, von denen man spricht. Auch wenn du als Letzter das Ziel erreichst, erhältst du diesen wunderbaren Preis, den Siegespreis der Gerechtigkeit. Das ist auch ein Bild von einem Marathon. Und dieser da, der war so fertig am Ende, er konnte nur noch auf den Knien das Ziel erreichen. Aber er hat das Ziel erreicht. Und das ist wichtig. Wie du das Ziel erreichst, ist egal. Hauptsache, du gibst nicht auf, sondern hältst durch bis ans Ende. Das soll uns ermutigen. Und es ist ja so, durch den Glauben an Jesus sind wir jetzt schon gerecht. Aber hier am Ziel des Marathons werden wir dann vollkommen gerecht sein. Die alte Natur, von der ich auch gesprochen habe, die wird abgelegt. Und wir werden Jesus gleich sein, sagt die Bibel. Wir werden Jesus gleich sein. Wir können dann nicht mehr sündigen im Himmel. Freust du dich darauf? Wir werden vollkommen sein, wir werden Gott sehen von Angesicht zu Angesicht. Wir werden ihm Dank sagen, wir werden ihn preisen in alle Ewigkeit, dass er uns ans Ziel gebracht hat. Und dafür lohnt es sich doch durchzuhalten. Gell? Die zwei haben auch durchgehalten und finde ich super, aber diese Medaille oder was, weiß nicht, ob ihr die überhaupt noch irgendwo noch habt oder ob die schon verstaubt. Dieser Siegespreis, der wird in alle Ewigkeit aufbewahrt werden. Wir werden in der Helligkeit sein, für immer bei Gott. Gut, ich schließe so. Ich möchte, dass wir einfach still werden, ein, zwei Minuten. Jeder soll sich selber fragen, erstens, kämpfst du noch? Kämpfst du noch gegen die Sünde, gegen die alte Natur oder hast du schon aufgegeben? Zweitens, bist du noch unterwegs mit Jesus? Freust du dich auf den Siegespreis? Oder ist dein Christsein einfach nur noch Routine? Und drittens, vertraust du noch dem Herrn oder bist du vielleicht so enttäuscht von Gott, dass du irgendwo nicht mehr ihm vertrauen kannst, vertrauen willst? Wenn irgendetwas da bei uns der Fall sein sollte, dann sag es Jesus oder such Hilfe bei Geschwistern. Es gibt sicher jemanden, der dir Mut machen kann. Und dann freu dich auf den Siegespreis. Werden einfach kurze Zeit still und ich schließe dann mit Gebet. Ja, Herr, auf uns wartet ein wunderbarer Siegespreis. Wir werden in alle Ewigkeit bei dir sein, dich loben und preisen dafür, dass du uns durchgebracht hast. Und ich bitte dich für jeden von uns, dass wir den guten Kampf weiterkämpfen, dass wir dranbleiben, nicht aufgeben, auch wenn es Schwierigkeiten gibt. Und dass wir dir weiter vertrauen in allen Situationen, allen Schwierigkeiten, Anfechtungen. Du brauchst diese Dinge, um uns weiterzubringen, um unseren Glauben zu stärken. Und darum bitte, halte durch. Gott segne jedes von uns. Danke, dass du, Herr Jesus, da warst, dass du uns weiter begleitest, dass du mit uns in die kommende Woche gehst und uns ermutigst und stärkst und weiterbringst. Amen.